The Neonet Podcast.
Nachhaltigkeit wird das bestimmende Thema sein der nächsten 3 Tage, sowohl auf allen Messen als auch auf den Runways und wahrscheinlich auch auf den meisten der Talkbühnen, von denen es ja immer mehr geben wird. Nichts Neues oder bloß Trendiges ist das Thema in meinen Augen für die Neonet. Seit über 10 Jahren ist die von der Messe Frankfurt veranstaltete Neonet und ihre Vorgängerveranstaltungen Green Showman, Ethical Fashion Show einfach damit ausgestattet, dass Nachhaltigkeit der Markenkern ihres kompletten Ausstellerportfolios und ihres Daseins ist. Mein Name ist Alex Vogt, ich bin von Kern, einer Strategie- und Kommunikationsberatung, und wir dürfen die Messe Frankfurt eben seit diesen 10 Jahren auch auf diesem Weg begleiten. Mit mir hier heute steht Dr. Daniel Terberger, Vorstandsvorsitzender der Katag AG, und ich bin sehr froh, dass er hier mit mir steht und als Pre-Peak eben in die Fashion Sustain Conference einen Einblick in das Nachhaltigkeitsverständnis des größten europäischen Fashion-Dienstleisters uns geben wird und aus seiner Perspektive ein bisschen dazu uns erzählen wird, wie er glaubt, dass Nachhaltigkeit definiert wird und wie ihr Haus, ihre Institution das auch für die Zukunft so ein bisschen sich vorstellt, wie man mit diesem ja doch sehr relevanten und uns gerade treibenden Thema umgehen wird. Wir haben gedacht, wir machen so eine offene Gesprächssituation. Wir versuchen nicht hier so eine klassische Frage-Antwort-Runde zu haben. Wir hatten schon mal die Gelegenheit im Sommer so eine kleine Runde zu dem Thema zu machen, und das war jetzt ein sehr schöner Anknüpfungspunkt, dass wir gesagt haben, naja, das war im Sommer, waren Sie gerade so, das Thema war da für Sie, war auf dem Radar schon länger. Sie haben sich da schon aufgestellt und haben also in meiner Wahrnehmung das erste Mal so einen Fuß damit nach vorne gewagt, sich damit auch mal auf eine Bühne zu setzen und dezidiert zu dem Thema zu sprechen. Und jetzt habe ich ein halbes Jahr später einfach nochmal eine E-Mail geschrieben und habe gefragt, wie wäre es, wollen wir das Ganze mal auf einer größeren Bühne vor noch mehr Leuten machen und fragen, was daraus denn so geworden ist. Und vielen Dank, dass Sie hier mit mir stehen heute.
Gerne, danke.
Als erstes, vielleicht ist nicht jedem, also ich meine, den meisten dürfte die Katag AG ein Begriff sein, aber vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, was die Katag AG genau ist.
Wir sind ein Familienunternehmen seit knapp 100 Jahren am Markt. Wir sind, früher hätte man gesagt, ein Einkaufsverband. Das ist für mich ein Begriff, der zwar immer noch seine Berechtigung hat, aber modern interpretiert sind wir eine Plattform zwischen Handel und Industrie im Mode- und Lifestyle-Bereich. Und versuchen, Mehrwert für angeschlossene Händler oder auch angeschlossene Marken der Modebranche zu liefern. Und da ist, glaube ich, Nachhaltigkeit ein wunderbares Thema, wo man die Entwicklung, wie sich Dinge im Laufe der Zeit weiterentwickeln, zeigen kann.
Nur um ganz kurz auch nochmal ganz vielleicht klar zu ziehen, welcher Hebel dahinter ist, wenn die Katag sich dem Thema stellt und das proaktiv angeht. Wollen Sie uns 2, 3 Zahlen von der Katag AG noch ganz kurz?
Ja, wir haben circa 350 Händler, die Partner bei uns sind, mit etwa 1500 Standorten. Das sind im Kern die besten deutschen Fachhändler, die oft nur einen Standort haben. Der Begriff Platzhirsch ist da so üblich, und auch wenn er einen etwas traditionellen Klang hat, für mich immer noch das Beste, was der Markt so hergibt. Aber durchaus auch neben Platzhirschen, die von, keine Ahnung, Stackmann in Buxtehude bis Kohnen in München reichen, sind dabei Ketten, die sich entwickelt haben oder Partner geworden sind. Ich sag mal, Modepark Röther gehört genauso dazu wie Fussel Modestraße in Österreich, oder in einzelnen Bereichen sind das dann auch sehr hochwertige Händler oder Versender oder digitale Händler wie Zalando, die auch einen Teil unserer Leistungen in Anspruch nehmen. Ja, wir machen damit etwa 1,1 Milliarden Umsatz und sind eigentlich die letzten 20 Jahre jedes Jahr im Schnitt um 5% bis 7% gewachsen. Und wir gehen auch davon aus, dass uns das dieses Jahr, wenn auch vielleicht moderat, wieder gelingen wird. Und ja, wir machen das sowohl für den Industriepart, das ist vielleicht für viele schwer nachzuvollziehen. Wir sind einerseits Dienstleister, aber andererseits auch als Dienstleister Produzent von Marken. Früher hätten wir gesagt Eigenmarken, heute sagen wir, sind es Exklusivmarken oder Marken. Eine Marke zeigen wir hier in Berlin, die heißt The Mercer New York, und die ist im Premium-Bereich angesiedelt, aber wir haben auch Kindermarken Staccato, die eher im bürgerlichen Bereich angesiedelt sind.
Wenn Sie jetzt sich dem, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit jetzt explizit reden, ist das Thema Nachhaltigkeit an Sie erstmals von Ihren Mitgliedsunternehmen, von Händlern herangetragen worden? Ist das aus der Katag selber heraus entstanden? Wie kommt das, dass es bei Ihnen überhaupt auf dem Radar aufgepoppt ist?
Also ich sage jetzt mal einfach die Wahrheit, auch wenn es einfach nur höflich klingt. Die erste Dame, irgendwo gibt es hier eine Frau Kern, die ihre Partnerin ist, die hat mich vor, ich glaube, 20 Jahren...
Bitte Geschäftspartner, sonst Geschäftspartner haben wir das Thema wieder für die nächsten 10 Jahre.
Der Begriff Partner ist in der Katag sehr weit interpretiert. Aber jedenfalls, die Dame hat mich als junge TV-Redakteurin, da war sie auch noch Teil dieses Papst-Teams, was hier eben vor uns gesprochen hat, auf das Thema aufmerksam gemacht und wir haben es diskutiert. Und deswegen sage ich auch Kompliment an Sie als Team, an die Neonit, an Sie als Duo. Sie haben wirklich für mich höchste Glaubwürdigkeit in dem Thema, weil Sie nicht auf eine Modewelle aufgesprungen sind, also sagen, oh, neuer Markt, da müssen wir jetzt schnell Cash machen, sondern Sie sind Überzeugungstäter und damit einfach fundiert. Und deswegen habe ich auch die Einladung sehr gerne wieder angenommen zu dem Thema. Aber in der Tat gibt es noch eine zweite, starke Kraft bei uns im Warenteam, also die unsere Marken produzieren. Die haben sehr früh gedrungen auf das Thema und gesagt, wir müssen uns dem stellen. Also wir sind zum Beispiel seit 2013 mit unseren Marken, das ist für heute schon relativ lange für einige, BSCI zertifiziert und wir sind seit 3 Jahren GOTS zertifiziert. Das ist sozusagen bei uns auch im Team sehr tief verankert. Die Frau Schindler-Obenhaus, meine Kollegin, hat uns da massiv reingetrieben und das vorwärts gemacht im Team.
Wie definieren Sie denn Nachhaltigkeit selber für sich als Dienstleister, als Handelsunterstützer, als Enabler für den Handel in dem Bereich?
Ja, für die Frage bin ich besonders dankbar, weil das etwas ist, so sehr ich mich über das Thema insgesamt freue. Ich sag mal Greta und alles, was da dran hängt, ich finde das eine super Sache. Es brauchen die Bewegungen in der Gesellschaft, brauchen immer Schlüsselfiguren, das hat es immer gegeben und das ist wichtig und das wird auch, egal ob man Frau Thunberg als Einzelne schätzt, wird ihr Verdienst bleiben, als Symbolfigur, als Kristallisationspunkt eine Entwicklung anzuschieben, Katalysator zu sein, die gut ist. Also sie wird die Halbwertszeit des alten Denkens massiv verkürzen und das ist gut für uns alle als Industrie, als Dienstleister, aber auch als Gesellschafter, als Gesellschaft. Aber, und das sage ich auch so, mich stört ein wenig, dass im Moment, weil es so ein breites Thema geworden ist, mit einer großen Wucht viele Leute ins Thema springen und Begrifflichkeiten wild durcheinander gehen, fast wie eine Gesinnungsfrage. Also von Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Carbonprint, das geht ja alles wild durcheinander und wird am Ende verkürzt. Ich sage das etwas überspitzt. Es gibt gute Menschen, die bekennen sich zu all diesen Begriffen rückhaltslos und es gibt böse Menschen, das sind die Dinosaurier und die sind dagegen. Und das ist für mich in einer etwas verkürzte Sicht, so sehr ich akzeptiere, dass man medial und um Bewegungen in Gang zu kriegen, auch zuspitzen muss. Mein Verständnis ist, dass Nachhaltigkeit im eigentlichen Sinne auf mehreren Füßen steht. Natürlich ist der Schlüssel die ökologische Nachhaltigkeit, alles was mit Klima, Naturschutz, Tierschutz, ökologische Stabilität zusammenhängt. Und da haben wir, weiß Gott, einen kritischen Punkt erreicht, wo wir uns als Gesellschaft, als Welt überlegen müssen, wo wir hingehen. Aber es gibt trotzdem, und das muss man gerade in Deutschland, glaube ich, sagen, auch die anderen Säulen einer Nachhaltigkeit. Und das ist die soziale und gesellschaftliche und wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Stabilität. Nach meiner Auffassung müssen wir aufpassen, dass wir alles in einer Balance mit Augenmaß halten. Ich glaube, wir haben die letzten Jahrzehnte vielleicht zu sehr, ich sag mal, den Wohlstandsaspekt nach vorne gestellt und die soziale Komponente, die mit dem Wohlstand einhergeht, nach vorne gestellt und müssen jetzt die ökologische Komponente weiter nach vorne stellen. Aber wir müssen es in einem Augenmaß tun, das erlaubt, ich sag das bewusst mal, ich bin ein Fan davon, unsere freiheitliche soziale Wohlstandsordnung mit allen Ausgestaltung der Liberalität uns zu erhalten, weil ich finde, auch wenn es negative Auswüchse gegeben hat, insgesamt ist unsere Gesellschaft und auch unsere Wirtschaft etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wir müssen sie weiterentwickeln, wir müssen neue Schwerpunkte setzen, aber wir brauchen diese Stabilität auch in anderen Bereichen. Es darf nicht zu sehr verkürzt werden, auch wenn das das Denken komplizierter macht, gerade in unserer Branche. Wir müssen Schwerpunkte setzen, dürfen das andere aber nicht vernachlässigen. Um das ganz banal zu sagen, für unsere mittelständischen Händler muss auch Nachhaltigkeit ein Thema sein, mit dem sie wirtschaftlich weiterleben können, die Unternehmen erhalten, Geld verdienen und Arbeitsplätze erhalten. Sonst bin ich der Überzeugung, dass sie unserer Gesellschaft nicht gut tut.
Bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie es gerade vom Abstrakten so ein bisschen nochmal runter konkretisiert haben. Und wir hatten ja auch im Sommer, im Juli, die Gelegenheit, sehr schön über die Komponente der Konsumgütergesellschaft und ihrer Vorteile im Rahmen des Talks mit der UN zu sprechen. Sie haben gerade verkürzt gesagt. Wir sind heute auch leider sehr verkürzt. Deswegen hatten wir uns ja überlegt, dass wir versuchen, ein bisschen in so drei Kategorien zu denken. Zum einen die Service-Dienstleistungen der KATAG, zum anderen sind sie auch vertikaler Marktteilnehmer mit den Eigenmarken und zum Schluss die Zentralregulierung. Vielleicht schaffen wir es noch ganz kurz, da ein bisschen drauf zu gehen. Was ist denn, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, aber was ist denn die konkrete Unterstützung, die Sie als KATAG einem Mitgliedsunternehmen auch in Bezug auf Nachhaltigkeitsfragen bieten können?
Ja, da haben wir zwei Dinge, ganz klar. Das eine ist aus dem Bereich der eigenen Marken. Ich habe es eben erwähnt. Wir haben ganz früh versucht, das Thema, als es noch gar nicht in der Öffentlichkeit stand, massiv nach vorne zu treiben. Unsere Marken, Staccato, The Mercer New York, Inlinea, wie sie auch immer heißen, sind ganz stark siegelorientiert, qualifiziert. Und das nicht seit gestern und nicht als Absichtserklärung, sondern seit 2013 ist der Prozess bei uns abgeschlossen und fest implementiert. Darauf bin ich recht stolz und das ist für mich auch die Perspektive. Als Familienunternehmen versuchen wir selber in langen Schritten zu denken und nicht in Trends nur hin und her zu hüpfen. Und wir empfehlen das Gleiche auch unseren Partnern in Industrie und Handel. Und als Plattform zwischen Handel und Industrie, das haben wir jetzt in den letzten 12 Monaten angeschoben, haben wir gesagt, in dieser, ich sag mal, überhitzten Atmosphäre für manche, die auch manchen Händler verunsichert, wollen wir Transparenz schaffen. Insofern haben wir gesagt, wir müssen für unsere Händler die wichtigsten Modemarken, die wirklich im Markt sind, die wirklich die Umsätze des Fachhandels bedeuten, wollen wir Transparenz schaffen, was sie im Bereich Nachhaltigkeit tun. Wir glauben, das ist für die Unternehmen im Handel ein immer größeres Thema wird. Eben kam ja ein Partner aus Neuburg an der Donau entgegen und sagte, auch für uns ist das noch nicht so im Fokus. Ja, aber wir waren dann schnell einig, es steigt in der Bedeutung. Und dafür wollen wir die Informationen bereitstellen und haben gesagt, wir fragen standardisiert die wichtigsten 20 Fragen alle bedeutenden Marken, die heute die Umsätze stellen. Nicht Nischenmarken, sondern Mac oder Tom Taylor oder Esprit oder S. Oliver oder Olymp oder Eterna, fragen wir ab, was sind eure Standards, was macht ihr dort? Wie viel Prozent eurer Lieferkette kennt ihr? Welche Siegel verwendet ihr? Was macht ihr in dem Bereich? Wie kümmert ihr euch um eure Farbstoffe etc.? Und da haben wir die bedeutendsten 100 bis 200 Marken angeschrieben und haben allen dieselben Fragen gestellt. Und sagen, wir wollen den Einkäufern unserer Partner im Handel die Möglichkeit geben, die Informationen standardisiert für alle gleich abzufragen. Und nicht sozusagen, jeder sagt ja heute, ich bin super nachhaltig, weil alle Panik haben. Wir stellen alle die gleiche Fragen, stellen sie in eine Datenbank. Und ich sage das ohne jede ideologische Wertung. Wir machen jetzt nicht eine Ampel grün, sind die Guten, rot sind die Bösen oder sowas oder Daumen hoch, runter. Nein, wir wollen nur Informationen sammeln und sie allen zur Verfügung stellen. Und es ist interessant, wie diese Marken alle sich geöffnet haben, die ich gerade genannt habe, dass ein Mac oder ein S. Oliver sofort die Informationen bereitgestellt hat. Und so kann man heute als Einkäufer da reingehen in die Datenbank und sagen, okay, ich will das wissen, was macht eigentlich diese Firma im Vergleich zu den Wettbewerbern im Bereich Nachhaltigkeit.
Haben Sie, um diesen Vergleich auch ein bisschen größer zu ziehen, da auch mal eine dezidiert nachhaltig agierende Firma, wie zum Beispiel Armed Angels, die bei dem einen oder anderen ja auch schon ein größeres Umsatzsortiment oder Umsatz Springer
auch
ist abgefragt?
Auch die beziehen wir ein. Da sind wir sogar, ich glaube, gestern hat es sogar da ein Gespräch mit denen speziell gegeben, weil wir uns versuchen, einerseits einfach erstmal Transparenz zu schaffen, andererseits natürlich an den Besten zu orientieren, auch zu hinterfragen, sind die Fragen richtig, müssen wir Fragen vertiefen, weil natürlich, man kann daraus ja auch eine Magisterarbeit machen, das ganze Thema. Wir wollen es aber handelbar halten für die mittelständischen Handelsunternehmer, dass die das Thema Nachhaltigkeit realistisch spielen können. Mhm. Weil heute sind 99% der Händler noch in den traditionellen Sortimenten aktiv und das ist auch richtig und gut. Aber viele, merke ich, wollen das Thema einbauen in ihre Strategie, sei es im Marketing, sei es im Einkauf, und denen wollen wir Infos liefern.
Glauben Sie denn, dass die herkömmlichen, konventionell einmal kreierten Sortimente und Marken in der Lage sind, Nachhaltigkeit wirklich so konsequent und so auch erfolgreich und gut in ihre bestehenden Kollektionen zu implementieren, wie eine Marke, die jetzt dezidiert mit diesem Markenkern groß wird gerade?
Ich glaube schon. Ich glaube an diese Marken und ihre, ich sag mal, Reformfähigkeit in sich. Wir sind in einer freien Marktwirtschaft. Es entsteht ein wachsender Markt dafür. Zalando hat da gerade einmal ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Aber ich spüre auch im mittelständischen Handel eine große Offenheit für das Thema. Das werden nicht alle gleichermaßen hinkriegen. Aber ich nehme mal als Beispiel, wir haben über 60% der Marken, die sagen uns in der Antwort, ja, das ist uns ein Thema, was wichtig oder sehr wichtig für uns ist. Das ist in unseren Zielen drin. Das macht eine Firma Mac, das macht eine Firma S. Oliver. Und dann weiß man, da sind Inhaber dahinter, die auch umsetzen und nicht nur PR machen. Aber ich musste auch zur Kenntnis nehmen, dass 10% knapp der Marken gesagt haben, das ist für uns wenig wichtig in den Zielen. Jetzt kann man sagen, 10% ist viel oder wenig. Aber ich sage mal, ist bemerkenswert, 10% sagen noch, ist wenig wichtig für uns. Ja, ich glaube, dass der Markt das richten wird, und je mehr die Nachfrage kommt vom Endverbraucher, die in die Läden gehen, die auf der Fläche die Modeberater fragen und die das an ihre Einkaufsleiter weitertragen und die tragen es an die Industrie.
Wächst denn diese Nachfrage?
Diese Nachfrage wächst. Aber, und das ist für mich jetzt das Augenmaß, was wir alle haben müssen, es wächst mit Macht, aber auf sehr, sehr kleinem Niveau. Und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, wenn jetzt nicht massive andere Entwicklungen aus der Politik kommen, dass wir im Moment noch mit diesem Spagat leben müssen, dass der Endverbraucher in der Breite sich für das Thema interessiert, auch darüber kommuniziert, in den Medien auch dazu aufgefordert wird, aber die massive Kaufkrafthinterlegung, dass er sagt, ich kaufe eine hohe Hose nur wenn, oder ich bezahle auch gerne 10 Euro mehr, auch wenn sie vielleicht identisch ist oder gar, ja, sie ist nicht so hübsch, aber ich nehme sie trotzdem. So weit sind wir nur in absoluten Nischen. Aber wie in der Lebensmittelindustrie setze ich darauf, dass wir in einer freien Gesellschaft uns massiv in die Richtung entwickeln, und erinnern wir uns, vor 40 Jahren hat sich keiner um Eier von glücklichen Hühnern gekümmert, und heute behaupte ich, hier im Saal haben die meisten gerne Bio-Eier und sind bereit, auch dafür 10 Cent mehr zu bezahlen. Oder gutes Fleisch, oder. Und das, finde ich, ist gesund. Das wird nur Zeit brauchen. Und nur wenn wir als Händler, als Meinungsführer, als Medien massiv einwirken, wird die Entwicklung beschleunigt. Und vielleicht müssen wir auch rechnen. Und ich sage, ich bin ein sehr liberaler Mensch und glaube an diese Gesellschaft, die freie Gesellschaft. Aber vielleicht muss an gewissen Punkten auch die Politik möglichst auf europäischer Ebene oder idealerweise geträumt mal auf UNO-Ebene dort eingreifen, damit Standards noch schneller umgesetzt werden.
Es gibt ja seit gestern so ein bisschen lanciert eine Social-Media-Aktion, Hashtag FairByLaw, die jetzt auch schon ein bisschen Anlauf genommen hat und gestern nochmal groß von Hessen Natur in die Öffentlichkeit getragen wurde. Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, FairByLaw oder grüner Knopf? Böse Frage.
Das ist eine böse Frage, weil man ganz schnell in eine Ecke gestellt wird, dass man Bremser ist, weil man Dinge kritisiert. Und ich freue mich erstmal für jeden, egal ob grüner Knopf, unser Minister, oder die zweite Initiative. Ich freue mich, wenn Initiativen da sind. Das ist immer besser als meckern und die Welt beklagen. Machen. Aber natürlich ist das ein schönes Beispiel, wo wir an die Grenzen unserer sehr nationalen, fragmentierten Wirtschaftsordnung kommen. Das ist wie in der Energiepolitik. Das kann nicht mehr richtig sein. Wir müssen es irgendwie schaffen. Und mir sind die Grenzen nationaler Politik da klar. Aber ich glaube, wir müssen es hinkriegen, solche Dinge auf übergeordneter Ebene zu regeln. Und wieso sollte nicht eine EU, wenn wir heute haben einen riesen Green Deal gelesen, zig Milliarden, wieso sollte man sich nicht einigen auf gewisse Standards? Dann entfällt dieser ruinöse Wettbewerb, dass sozusagen die Internethändler dem Fachhändler da ganz einfach, ich sag mal, Wasser abgraben können, weil sie sich an gewisse Standards nicht halten müssen. Oder dass noch, ich sag mal, grausamer, wenn der Standardswettbewerb nach unten zwischen den Beschaffungsländern wirkt, wo dann die Kaufkraft sich in die Länder orientiert, unsere Einkäufer, die niedrigsten Standards anbieten. Das kann in der Tat in einer modernen Welt nicht mehr sein, dass dann sozusagen die Länder, die die niedrigsten Standards haben, die Aufträge der großen Konzerne bekommen.
Und wenn ich das ganz kurz noch ergänzen darf, Sie hatten ja vorhin auch gesagt, die Umweltperspektive nach vorne zu schieben, da sind wir ja auch dann ganz stark bei Rohstofffragen nochmal. Ich weiß jetzt, dass Sie bei The Mercer oder auch bei anderen Marken ja auch in Rohstoffdimensionen denken und durch auch in Richtung Organic Cotton sich da immer mehr aufstellen, schon seit langem. Das ist jetzt dann doch nochmal eine Frage, die mich da umtreibt. Vorsichtig formuliert, die Katak-Eigenmarken sind ja so konzipiert, dass sie die Mitgliedsunternehmen, die sie ordern können, auch ein Stück weit unterstützen. Jetzt ist ja ein nachhaltig produziertes Produkt einfach per se ein bisschen teurer zu produzieren. Wie können Sie da die Eigenmarken dagegen konzipieren oder wie?
Das ist die unternehmerische Herausforderung und da bekenne ich mich auch dazu, das, was ich am Anfang gesagt habe, echte Nachhaltigkeit ist auch für den Mittelstand wirtschaftlich stabil darstellbar. Sprich, ein Unternehmen soll überleben, stabil überleben und Arbeitsplätze darstellen. Und das will auch die Katak. Insofern stellen wir auch fest, wir haben dort, das ist dann auch das Privileg eines Unternehmens, was über Substanz über Jahrzehnte verfügt, das kann ein Mittelständler, haben wir gesagt, wir investieren dort einen Teil. Wie man eine neue Software kauft und sagt, das rentiert sich irgendwann über 10 Jahre, so haben wir 2012 entschieden, wir investieren in Nachhaltigkeit, investieren in diese Zertifizierung und was man alles tun muss, damit man das Zertifikat auch erhält. Das ist einfach am Ende Geld, was aus der Familienkasse in den Markt geht, um irgendwann dann vielleicht auch einen Vorteil zu haben und langfristig besser dazustehen. Wir können heute sagen, wir haben das alles. Wir müssen da jetzt keine wilde Arbeitsgruppe einsetzen, sondern wir gehen schon wieder den nächsten Schritt, zum Beispiel unser Kaschmir auch auf höchsten Stand zertifizieren zu lassen, um zu sagen, okay, auch da haben wir wieder den Anspruch. Eins muss man der Fairness halber sagen, und da finde ich manchmal die Diskussion von manchen guten Menschen etwas unfair, dass das Ganze leichter ist in einem Marktsegment, wo Herr Arnault und Pinot, also LVMH, Louis Vuitton etc. tätig sind, als im Bereich der unteren Preisbänder, ich sag's bewusst mal Primark, Kick und Co. oder auch der darüber liegenden bürgerlichen Preisbänder im mittelständischen Fachhandel. Das ist einfach so. Wir haben es geschafft, manchmal es gut hinzukriegen, manchmal mussten wir einfach auch Geld dazulegen. Aber ich sage, am Ende ist das Arbeit im Detail, wie immer. Und es gilt zu versuchen, auch mit den Herstellern als Partner in den Ländern, in den Beschaffungsländern, in China, in der Türkei, in Indien, zu sagen, okay, das ist auch für euch gut. Ihr müsst diese 10 Cent, die man dann pro Teil, die 20 Cent, die man mehr braucht, auch investieren. Wir müssen es investieren. Dafür garantieren wir euch aber, dass wir langfristig mit euch arbeiten. Langfristigkeit ist so ein banaler Begriff, ist eben Teil der Nachhaltigkeit. Und das ist, glaube ich, für mittelständische Familienunternehmen in Deutschland sozusagen eine Art Selbstverständlichkeit. Und das ist mir ganz wichtig, dass man das Thema wirklich als lange Achse begreift und nicht sagt, oh, das ist ein Modethema, ich setze mich mal drauf und in 3 Jahren schaut hoffentlich keiner mehr hin, dann mache ich wieder ein neues Modethema. Das ist nicht Nachhaltigkeit und das ist eine Anstrengung im Detail für jeden Laden, von mir aus auch jeder mit eigenem Fokus. Der eine nimmt die Plastiktüten, der andere die LED-Leuchten, der andere sagt, das ist meine Markenbeschaffung, die ich mache, und der nächste macht vielleicht das im Bereich der Mitarbeiter oder von mir aus seines Bauwerks. Jeder muss das sehen, aber als langfristige Entwicklung, und am Ende müssen wir da auch ethische Standards an uns anlegen und sagen, wir schaffen das über Jahre, viele Jahre, uns da weiterzuentwickeln. Aber, und das ist mir wichtig, auf freiheitlicher Grundlage. Jeder soll das auf seine Weise entwickeln können und jeder hat da vielleicht auch mal andere Schwerpunkte.
Das fand ich trotzdem ganz spannend, dass da drin jetzt so drei Komponenten waren. Auf der einen Seite, dass Sie sagen, die ethische, gesellschaftliche Verantwortung des familiengeführten Mittelständlers. Auf der anderen Seite die mittelfristig-langfristige Wettbewerbsfähigkeit, Competitiveness, die gegeben sein muss, die Ihnen da vielleicht auch einen Vorsprung erarbeiten kann. Und das dritte ist eben die Langfristigkeit. Was das jetzt bei mir gerade so ein bisschen getriggert hat, ist nochmal das Thema Zentralregulierung anzusprechen an dem Punkt. Gibt es da irgendein Vehikel oder einen Hebel auch, wie Sie da Ihre Mitgliedsunternehmen auf so einem Weg mitnehmen können und sagen können, also beispielsweise gab es Prada, hat gerade eine 50-Millionen-Anleihe aufgenommen, wo Sie die Zinsen anhand Ihrer eigenen Nachhaltigkeits-KPIs quasi verzinst bekommen. Gibt es nicht eine Möglichkeit dieser gesellschaftlichen Verantwortung über auch die Zentralregulierung so gerecht zu werden, dass Sie mittelständische Händler wiederum mitnehmen auf den Weg?
Also jetzt Gott sei Dank brauchen wir keine Anleihe, das würde mich eher
Nein, aber Sie können sie ja geben. Sie sind ja, nein, das ist nicht als Anleihe aufnehmen, als eher nein, das
Ich habe das verstanden. Natürlich überlegen wir auch, der erste Schritt war, nachdem wir die Eigenmarken so aufgestellt haben und das weitertreiben, dass wir jetzt Transparenz auf der Plattform schaffen und sagen, okay, was tut ihr, liebe Marken, damit ihr die Informationen den Händlern zur Verfügung stellt. Und wenn ihr nur sagt, es ist uns wichtig und wir setzen die Siegel in den nächsten 2 Jahren um, ist das auch eine Info, die besser ist als nichts. Und das haben wir geschafft. Die meisten Marken erschließen sich dem Thema und sagen, selbst wenn wir noch nicht zufrieden mit uns sind, wir öffnen uns und stellen dem Fachhandel die Informationen zur Verfügung. Wir nehmen dafür für die Datenbankeintracht und die Pflege kleine Gebühr, aber es ist ein Non-Profit. Thema.
Wer kann in diese Datenbank reinschauen?
Mitgliedsunternehmen? Jeder große Markenhersteller, der marktrelevant ist für den Fachhandel. Und die meisten machen das aus großer Überzeugung und machen ganz offen mit.
Und die Ergebnisse einsehen kann auch jeder.
Die ist auch öffentlich. Der Fachhändler kann es einsehen, auch die Industrie. Wir wollen bewusst aber nicht im Sinne, dass das in ein Bashing endet, die breite Öffentlichkeit, wo dann auf einen gezeigt wird. Weil Nachhaltigkeit hat so viele Aspekte von Tierschutz, Chemikalien, Mikroplastik, Arbeitsbedingungen, Religionsfreiheit, Arbeitsrechtsfreiheit, all diese Themen,
panische Augen, wenn wir die jetzt alle noch ansprechen, weil wir gesagt haben, wir machen ein ganz kurzes Pre-Opening. 2 letzte Fragen, wenn da bitte um eine ganz kurze Antwort. Gibt es wirklich auf den Punkt eine Sache, die Sie einem jemanden, der als nachhaltig agierendes Startup starten möchte, gerne mit auf den Weg geben würden? Oder der sagen möchte, ich möchte Nachhaltigkeit auf einer bestehenden Fläche implementieren?
Eins möchte ich noch nachtragen zu vorher. Wir arbeiten daran auch, weil das Ihre Frage war, die Zentralregulierung in diese Richtung zu entwickeln, differenziert, solche Aspekte zu berücksichtigen und zu sagen, welche Marke zeigt sich da konstruktiv und welche nicht. Zu Ihrem Thema Start-up.
Oder Implementierung auf einer bestehenden Fläche.
Genau. Und ich glaube, da fließt das Thema zusammen. Bei einem Start-up, das gilt genauso wie für die traditionelle Markenindustrie, die Säule unseres ganzen mittelständischen Fachhandels ist. Es ist ganz wichtig, ich glaube, aus purem egoistischem unternehmerischen Eigeninteresse, wenn man Wachstum haben will, die Nachhaltigkeitsaspekte im Produkt rauszuarbeiten, weil ich glaube, da wird einfach die Nachfrage steigen, der Konsument wird sensibler und sensibler. Ja? Aber man muss das in einer Form tun, dass der Händler, und das ist mir nun ein inneres Anliegen, weil das oft vernachlässigt wird, weil wir sind keine Großindustrien oder gar Staatsbetriebe, wo dann irgendein Minister sagt, du kriegst mal 3 Milliarden, liebe Bahn, wenn du das günstiger machst oder so. Das gibt's im Mittelstand nun mal nicht. Von mir aus ist das gut so, aber damit müssen auch die Produkte, die wir verkaufen, so sein, dass wir auch nachhaltig profitabel sind. Es heißt, es müssen Produkte sein, die der Endverbraucher bereit ist zu kaufen, weil er sich schön findet, weil er Lebensfreude hat, weil er vielleicht ein gutes Gewissen hat, wo Konsum noch mehr Freude macht. Von mir aus manchmal sogar in Abgrenzung zu älteren Generationen oder anderen Marken. Es müssen die Produkte so konzipiert sein, dass sie dem Endverbraucher schmecken, weil dann haben sie auch die Chance, dem Händler die Flächenproduktivitäten, die Margen zu ermöglichen, die Deckungsbeiträge, damit er profitabel arbeiten kann. Es hat für mich überhaupt keinen Sinn, weder als Startup noch sonst wo, Produkte am Markt vorbeizumachen und zu sagen, du musst die jetzt kaufen. Wir sind in einer freien Marktwirtschaft. Der Verbraucher ist frei und das ist mir große Freude. Es sei denn, der Staat entscheidet anders, aber ich bin kein Politiker. Also sage ich, es müssen Produkte sein, Sie fragen nach dem Start-up, die der Endverbraucher liebt, dann wird der Handel auch gerne sie platzieren. Ich sehe viele Händler, die das Thema händeringend beackern. Aber es müssen dann Produkte sein, die auch dem Händler erlauben zu überleben. Dann kann der auch mal 2-3 Jahre aus strategischen Gründen sowas entwickeln. Aber es muss perspektivisch auch Rentabilität ermöglichen. Sonst ist das eine verkürzte Nachhaltigkeit auf eine ökologische Nachhaltigkeit, aber keine soziale und unternehmerische Nachhaltigkeit. Und nur der Dreiklang ist aus meiner Sicht wirklich nachhaltig. Alles andere ist eine verkürzte Sicht für Sektierer. Wir brauchen eine breite Nachhaltigkeit, die auf mehreren Säulen fußt und auch die Toleranz hat, dass jeder die etwas anders gewichtet, sei es der Endverbraucher oder sei es der Unternehmer.
Wir müssen leider an dieser Stelle verkürzen, Dr. Terberger. Trotzdem letzter Punkt. Sie kennen die Zahlen aller Ihrer Mitgliedshäuser. Sie kennen den langen Weg der eigenen Marken. Sie haben jetzt diese Umfrage gemacht. Der Weg zu einer ethisch unbedenklichen Textilbranche, wie weit ist der noch?
Wenn Sie es überspitzt sagen, ist der vielleicht noch unendlich weit, weil wir müssen uns im einen klar sein. Die Modebranche per se ist natürlich in ihrer Sinnhaftigkeit mit einem Fragezeichen Richtung Nachhaltigkeit. Weil Mode per se heißt, dass wir auch mal Produkte wechseln, weil eine andere Mode da ist. Aus Lebensfreude, aus Individualität, weil ich eine neue Lebensphase habe, einfach Lebensfreude habe. Und das ist Teil unserer freiheitlichen Grundordnung, unserer so schönen freiheitlichen Gesellschaft, wo es man in Ferien fahren darf und wo man auch Mode kaufen darf. Und genauso wie wir natürlich am Ende jeder Tourismus heute im Grunde natürlich ökologisch nicht gut ist, weil es könnte ja jeder immer zu Hause bleiben. Keiner muss je irgendwo hinfahren und er würde trotzdem überleben. Genau das gilt für die Mode. Insofern geht es für mich darum, nicht eine absolute Infragestellung zu machen, dass wir die perfekte nachhaltige Modeindustrie haben, aber uns klar machen, dieses wunderschöne Produkt, was für so viel Lebensfreude steht, auch für so viele Arbeitsplätze, auch so viele Möglichkeiten schafft, so viel Ausdrucksmöglichkeit des Menschen schafft, müssen wir in vielen Details von der Verpackung bis zur Produktionskette, bis zu den Farben, bis zu den arbeitsrechtlichen Standards, bis zu allen Themen, die damit verbunden sind, in jedes Jahr einen kleinen Schritt besser machen und optimieren. Und dabei können wir nicht sensibel genug sein. Die Halbwertszeit des alten Denkens fällt runter und wird radikal nach vorne gehen. Aber die perfekte Modeindustrie sehe ich nicht. Der Weg ist das Ziel.
Trotzdem würde ich an der Stelle einfach sagen, der Weg ist das Ziel, Dr. Terberger. Vielen Dank dafür. Ich finde, das ist ein perfekter Aufruf für die nach uns auf dem Panel Diskutierenden und den ganzen Tag noch weiter Diskutierenden, daran anzuknüpfen und zu sagen, wie können wir denn konkret wirklich zu einer besseren Mode beitragen? Vielen Dank.
Danke.